Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist schon eine tolle Sache, dass es dem Menschen heute möglich ist, Organe zu verpflanzen. 1967, also gut, sind es jetzt 50 Jahre her, hat Professor Barnard die erste Herztransplantation durchgeführt. Und das war eine Sensation. Und man war auch ganz, ganz froh und stolz, dass es eben möglich ist. Aber seit es diese Möglichkeit gibt, ein Organ zu verpflanzen im menschlichen Körper, seitdem ist aber auch die Not groß, überhaupt Organspender zu finden. In Deutschland ist es so, dass es etwa 12.000 Menschen jährlich gibt, die ein Organ brauchen, die auf der Suche sind nach Organen. Etwa 10 bis 15% kann geholfen werden, aber der Großteil der Menschen wartet vergeblich oder wartet lange Jahre. Und wenn Menschen geholfen werden kann, dann teilt sich etwa auf, ein Drittel der Spender sind lebende Menschen, die also eine Niere zum Beispiel von ihren beiden Nieren eine hergeben. Und zwei Drittel dieser Menschen sind ja nicht mehr lebende Menschen, wobei da geht schon die Diskussion los, sind die wirklich tot, diese Menschen, die das Organ spenden? Darüber werden wir heute natürlich dann in der Sendung auch einiges sprechen, weil darum wird es, denke ich, wesentlich gehen. Wie ist es mit Ihnen? Haben Sie denn schon selber einen Organspenderausweis, liebe Hörerinnen, liebe Hörer? Oder schon mal dran gedacht, es wäre eigentlich eine gute Sache, aber Sie haben sich noch keinen besorgt. Damit wären Sie eigentlich in guter Gesellschaft, denn so etwa zwei Drittel aller Deutschen denkt, dass es eigentlich gut wäre, aber tatsächlich haben nur etwa 18% einen Organspenderausweis. Warum gibt es diese Diskrepanz? Ist es zu aufwendig oder zu umständlich, sich einen solchen Ausweis zu besorgen? Oder ist da doch irgendwie eine schwelende Unsicherheit? Was wird da eigentlich gemacht? Bin ich dann eventuell noch gar nicht tot, wenn die Organe entnommen werden? Und darüber kommen wir wieder auf diese Diskussion. Wann ist der Mensch eigentlich tot? Ursprünglich hat man den Tod eines Menschen festgestellt am Herz-Kreislauf-Stillstand. Seit 1968 wird er an dem Hirntod festgestellt. Also wenn das Hirn gestorben ist, der Rest des Körpers mag noch die Zeichen eines Lebens zeigen, aber der Hirntod ist der ausschlaggebende Moment, wurde einmal in Amerika irgendwann festgelegt, 1968. Und seither wird darüber aber immer wieder auch heftig diskutiert. Und wir wollen heute damit auch mit einem jemanden ins Gespräch kommen, der sich da sehr gut auskennt. Ich darf begrüßen Herrn Professor Spieker. Grüß Gott, Herr Professor.
Grüß Gott, Herr Klose.
Ich darf Sie kurz vorstellen, unseren Hörern und Hörer. Professor Manfred Spieker, Sie sind Professor für christliche Sozialwissenschaften und lehren auch heute noch an der Universität Osnabrück. Sie wurden vor 2 Jahren entpflichtet und sind in Ihrem Ruhestand aber durchaus noch als Referent unterwegs, als Professor, und geben Vorlesungen, gerade im Bereich der katholischen Soziallehre in diesem Bereich Wirtschaftsethik sind Sie zu Hause. Ich darf Sie kurz vorstellen von der Biografie her. Sie haben ursprünglich in Freiburg Politikwissenschaft, Philosophie und Geschichte studiert. Sie haben promoviert bei Professor Dr. Hans Mayer an der Universität München über das Thema Neomarxismus und Christentum zur Problematik des Dialogs. 1982 haben Sie habilitiert im Fach politische Wissenschaft an der Universität Köln mit dem Thema Legitimationsprobleme des Sozialstaates in der Bundesrepublik Deutschland. Und Sie waren dann eben als Professor für die Uni Osnabrück, aber auch darüber hinaus, Sie waren aktiv in der katholischen Kirche, Sie waren auch mal für den päpstlichen Lehrstuhl, für den Heiligen Stuhl als Beobachter im Europarat tätig. Sie haben an verschiedenen Universitäten gelehrt, in Erfurt, in Santiago de Chile, in Vilnius. Und ja. Sie waren von 2002 bis 2007 der Präsident der Internationalen Vereinigung für christliche Soziallehre. Und wenn wir heute über Organspende sprechen, ist das ein Thema, mit dem Sie immer wieder konfrontiert worden sind oder wo Sie einfach merken, da müsste heute einfach mal drüber gesprochen werden?
Ja, das ist richtig. Das ist ein ganz heikles Thema, denn in der Regel hören wir immer nur, es gibt die 12.000 Patienten auf der Warteliste und es gibt etwa 1300 Spender jährlich. Nun hatten Sie vorher gesagt in der Einleitung, man könne nur etwa 10-15% der Patienten auf der Warteliste helfen. Das würde ich etwas korrigieren, denn jedem Spender werden im Durchschnitt 3,7 Organe entnommen. Es ist nicht so, dass einem Organspender, wenn er tot ist und seine Bereitschaft zur Organspende erklärt hat, dann nur das Herz oder die Niere oder die Leber oder die Bauchspeicheldrüse, also nur ein Organ entnommen wird, sondern er wird gleichsam wie ein Ersatzteillager entweidet, ausgeschlachtet, könnte man etwas despektierlich auch sagen. Deshalb müsste man die Zahl von etwa 1200 bis 1300 Organspendern um diese 3,7 multiplizieren. Mhm. Aber es bleibt das Faktum, dass dann immer noch eine große Kluft besteht zwischen den Patienten auf der Warteliste und den etwa 5000 Transplantationen, die möglich werden.
Damit ist eine große Not da und deshalb fordern Menschen oder fordern auch Wissenschaftler oder Ärzte oder Vereinigungen, dass man eigentlich das zur Regel machen sollte. Ein Mensch sollte eigentlich automatisch zum Organspender werden, es sei denn, er verweigert sich ausdrücklich dagegen. Also quasi das Gegenteil von dem, was es in Deutschland heute gibt, gibt es ja einen Organspenderausweis, mit dem man sich ausdrücklich dafür entscheidet und einverstanden erklärt. Die würden eigentlich sagen, eher gerade andersrum, wie es auch in manchen Ländern wohl so ist, dass man also eigentlich schon als Organspender bereitsteht, es sei denn, man sagt ausdrücklich Nein.
Also diese Lösung halte ich für völlig inakzeptabel. Sie ist nicht vereinbar mit unserem Verständnis eines freiheitlichen Rechtsstaates. Das nennt man die Widerspruchsregelung, die Sie gerade skizziert haben. In der Tat, sie gilt in vielen Ländern, in Spanien, in Österreich, in Dänemark, in Belgien. Wir haben 1997 mit dem Transplantationsgesetz eine erweiterte Zustimmungsregelung zum Gesetz gemacht. Erweiterte Zustimmungsregelung heißt, niemandem darf ein Organ entnommen werden, es sei denn, er hat selbst zugestimmt, zum Beispiel durch den Spenderausweis, oder seine Angehörigen erklären, dass die Bereitschaft zur Organspende im Sinne des Verstorbenen liegt. Das nennt man erweiterte Zustimmungsregelung, im Unterschied zur engen Zustimmungsregelung, wo wirklich der Organspender das vorher schriftlich festgelegt haben muss. Widerspruchsregelung heißt, wenn er nicht widersprochen hat zu Lebzeiten, hat die Gesellschaft ein Recht auf seine Organe. Dies halte ich für völlig inakzeptabel. Das ist ein Verstoß auch gegen die Würde des Toten, dass man seine Organe gleichsam zum Gesellschaftseigentum erklärt. Es wird zwar auch bei uns gelegentlich gefordert, diese Widerspruchsregelung einzuführen, aber ich sehe im Moment überhaupt keine Mehrheit im Bundestag dafür und hoffe auch, dass nie eine solche Mehrheit zustande kommt.
Ist es denn in diesen anderen Ländern tatsächlich dann so, dass allen, die auf ein Organ hoffen oder suchen, dass die dann denen auch wirklich geholfen werden kann? Wird dann dieses Ziel dort erreicht? Wissen Sie das?
Ich glaube, dass dieses Ziel nie erreicht werden kann. Das Spenderaufkommen ist eben höher als in Deutschland, aber es wird nie jeder Wunsch erfüllt. Und wenn man über Organspende spricht, dann muss man eben auch über die Frage sprechen, wann ist der Mensch tot? Man muss über den Hirntod sprechen. Das wird bei uns meistens vermieden. Wenn Sie Aufrufe der Deutschen Stiftung Organspende sehen, wenn Sie Interviews sehen, selbst unsere Ministerien, zuletzt das Sozialministerium hier in Niedersachsen, das sich um mehr Organe bemüht, alle vermeiden, über den Hirntod zu sprechen. Und ich meine, das muss besprochen werden, gerade wenn Sie darauf hinweisen, dass die Diskrepanz zwischen denen, die in Umfragen sagen, Organspende sei eine gute Sache, und denen, die dann wirklich einen Organspender, einen Spendeausweis ausfüllen, wenn Sie diese Kluft ansprechen, dann meine ich, ist die Ursache dafür eben die Unsicherheit, wann ist der Mensch tot. Ich glaube, die Zahl derer, die eine Organspende für gut halten, ist noch höher, als Sie vorher sagten. Sie sprachen von 2/3. Ich kenne Zahlen bis zu 80%. Aber dann lassen Sie vielleicht auch 20-30% ein Formular kommen, aber unterschreiben tun nur zwischen 10-20%. Die Ursache, so meine ich, ist die Unsicherheit. Ist man wirklich tot, wenn einem Organe entnommen werden? Und dieses Hirntodkriterium, das 1968 an der Medizinischen Fakultät in Harvard eingeführt wurde, ist eben eine ganz pragmatische Definition des Todes, um Organe zu beschaffen. Der Tod lässt sich nicht endgültig definieren. Das ist immer wieder in der Diskussion festgelegt worden. Und inzwischen sind auch die Gremien, die sich professionell mit diesen Fragen beschäftigen, zum Beispiel zuletzt der Bioethikrat des amerikanischen Präsidenten, eigentlich abgekommen von der Hirntoddefinition. Weil man so viele Unsicherheiten hat, dass man sagt, dann müsste man halt andere Kriterien definieren, um an Organe zu kommen, statt den Hirntod.
Also es gibt diesen, ich habe mich am Anfang des Jahres komplett verrechnet. Ich habe gesagt, 1967 bis heute sind eigentlich 40 Jahre, gut, ein bisschen mehr als 40 Jahre, nicht 50 Jahre. Genauso 68, eben diese Definition, die sich ja dann in dem Fall lange gehalten hat eigentlich, obwohl immer wieder auch neue Kriterien, neue Definitionen reinkamen, aber diese grundsätzliche Hirntod-Definition, an der hat man irgendwie auch festgehalten. Können Sie das aber mal erklären? Was heißt eigentlich genau Hirntod?
Es gibt an die 30 verschiedene Definitionen des Hirntodes. Das Hirn besteht aus dem Großhirn, dem Kleinhirn und dem Stammhirn. Und in den unterschiedlichen Definitionen wird eben auch die Todesdefinition auf unterschiedliche Teile des Gehirns bezogen. Wenn das Bewusstsein ausfällt, das in der Großhirnrinde angesiedelt wird, gilt jemand als hirntot. Jemand sagt, andere Definitionen gehen davon aus, dass sämtliche Hirnfunktionen ausgefallen sein müssen. Aber schon die Diagnoseverfahren, ob ein Hirntod vorliegt, sind unterschiedlich und mit Unsicherheiten behaftet. Muss man ein Elektroenzephalogramm anfertigen oder reichen medizinische Verfahren, also ob man Maschinen anwendet oder nicht, wird auch unterschiedlich geregelt. Stefan Reder, einer der besten Journalisten in bioethischen Fragen, hat vor gut einem Jahr ein Buch veröffentlicht, Grauzone Hirntod, Organspende verantworten, und beschreibt in dem Kapitel über die Diagnoseverfahren auch die Unsicherheiten, dass man auch Hirntodfeststellungen getroffen hat, die sich hinterher als falsch erwiesen haben. Also es gibt da eine Reihe von Unsicherheiten. Wenn wir jetzt das mal alles beiseite lassen und fragen, kann man eine Organspende verantworten, dann würde ich sagen, mit dem Katechismus der katholischen Kirche, ja, aber ein Organspender muss sich bewusst sein, worauf er sich einlässt, dass unter Umständen mit der Organspende sein Sterbeprozess abgekürzt wird. Deshalb sagt die Kirche auch immer wieder, es kann ein Akt der Nächstenliebe sein. Aber Papst Benedikt hat in seiner letzten Rede zu diesem Thema an die Päpstliche Akademie für das Leben auch deutlich gemacht, ein Organ darf nur ex cadavere, also einem Leichnam, entnommen werden. Und die Frage ist eben, ist der Hirntote ein Leichnam? Ich bin der Meinung, nein. Er ist ein Sterbender. Für mich ist deshalb die Organentnahme ein Eingriff in den Sterbeprozess. Wenn sich ein Sterbender damit einverstanden erklärt, dass in seinen Sterbeprozess so eingegriffen wird, wenn er das in vollem Bewusstsein getan hat, dann ist das legitim und akzeptabel. Aber schon wenn die Angehörigen sagen, er sei wohl einverstanden, halte ich das für problematisch. Es gab schon Ende der 80er Jahre Untersuchungen, dass Angehörige, die in die Organentnahme einwilligen, das später bereuen, weil sie den Eindruck haben, sie hätten den Sterbenden im Stich gelassen. Das trifft vor allem zu, wenn Eltern bei sterbenden Kindern ihre Einwilligung geben, dass sie später das bereuen, den Eindruck haben, sie hätten ihr sterbendes Kind im Stich gelassen. Ja, ich selbst habe keinen Organspendeausweis. Ich würde gerne im Kreise meiner Angehörigen sterben und ja, sie halt um mich haben, bis ich wirklich tot bin. Also diese Problematik muss man ansprechen, dass der Hirntote noch kein Leichnam ist, zeigt sich auch darin, dass in der Regel bei der Organentnahme Narkose angewendet wird. Da sagen zwar Mediziner, ja, man wollte nur unwillkommene und die Organentnahme störende Reflexe ausschalten. Aber es zeigt eben, die Anwendung der Narkose zeigt, dass hier doch eine Grauzone vorliegt, so wie das Stefan Reder in seinem Buchtitel auch zum Ausdruck bringt, Grauzone Hirntod.
Also der Mensch wird ein Hirntod festgestellt, er ist aber noch in der Regel an Maschinen, gerade wenn er im Krankenhaus ist, und der Körper wird in gewisser Weise am Leben erhalten, obwohl der Mensch hirntot ist. Wenn man die Geräte ausschalten würde, dann würde der Mensch ja in der Regel sterben.
Ja.
Und müsste man jetzt quasi warten, bis der Mensch gestorben ist, quasi bis alle anderen Funktionen wie Herzkreislauf, wie Atmung, wie was weiß ich, was man alles feststellen kann, Reflexe, die alles so stattfinden, dass das alles weg ist, und dann könnte ein Eingriff erfolgen. Oder, ja, also, wenn Sie sagen, es wird in der Regel eine Narkose gegeben, dann werden die Organe entnommen und dann wird alles abgeschaltet.
Hans Jodas, ein jüdischer Philosoph deutscher Abstammung, der in den USA lebte, hat schon 2 Jahre nach der Festlegung des Hirntodkriteriums in Harvard Protest erhoben und sagte, aufgrund der Unsicherheit müssten wir die Todesdefinition so weit wie umfassend festlegen. Hirntod plus Herztod plus Zusammenbruch des Kreislaufes. Alles muss zusammenkommen, um einen Toten als Toten deklarieren zu können. Da sagen natürlich dann die Transplantationschirurgen, wenn wir darauf warten, dann können wir die meisten Organe, vor allem die inneren Organe, nicht mehr gebrauchen. Dann ist vielleicht noch die Hornhaut der Augen für eine Transplantation geeignet, aber nicht mehr Herz, nicht mehr Niere, nicht mehr Leber, Bauchspeicheldrüse und was sonst für die Transplantation oft gebraucht wird. Und deshalb würden diese Organe durch die künstliche Beatmung und die Aufrechterhaltung des Kreislaufs transplantationsfähig gehalten. Aber der Hirntote ist eben noch nicht ein Toter, sondern ein Sterbender. Und deshalb ist dann diese ganze Transplantationschirurgie ein Eingriff in den Sterbeprozess. Das sollten wir uns vor Augen halten. Man ist auch von der Fixierung auf den Hirntod in den letzten 2-3 Jahren zunehmend abgekommen. Aber das heißt nicht, dass man deshalb die Transplantationschirurgie aufgibt. Im Englischen heißt das, wir verlassen die Dead Donor Rule, also die tote Spenderregel, und man konzentriert sich dann darauf, dass eine unwiederbringliche, nicht wieder gut zu machende Schädigung des Gehirns vorliegen muss, dass die ausreicht, um Organe zu explantieren. Ja, also da sind wir auch weiterhin in der Grauzone. Und ich kann nur noch einmal sagen, nur im vollen Bewusstsein, dass die Explantation von Organen ein Eingriff in den Sterbeprozess ist, kann man das akzeptieren, wenn jemand sagt, ich bin trotzdem bereit, ein Organ zu spenden. Unproblematisch ist die Spende von bipolaren Organen, also von Organen, die der Mensch zweimal hat, wie eine Niere, so wie das Steinmeier für seine Frau getan hat im letzten Sommer. Das ist unproblematisch, das ist ein Akt der Nächstenliebe oder in diesem Fall der Gattenliebe. Nur würde ich davor warnen, daraus jetzt die Schlussfolgerung zu ziehen, also jetzt müssen wir jeden Menschen verpflichten, dass er Organe spendet.
Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme, heute bei der Lebenshilfe das Thema Organspende, Geschäft oder Christenpflicht mit Professor Dr. Manfred Spieker aus Osnabrück. Ich bin Bodo Klose. Herr Professor Spieker, jetzt haben wir ein bisschen das Thema angerissen, was eigentlich ein grundlegendes Thema ist, die Grauzone Hirntod, wie es auch der Herr Reder in seinem Buch schreibt. Ich denke, das ist jetzt klar, dass es gibt 30 Definitionen für den Hirntod und auch eine große Grauzone. Ich würde gerne noch auf das Thema zu sprechen kommen, wer verdient eigentlich alles an einer Organspende, einer Organtransplantation? Es gibt ja auch immer wieder Krimis, die man sieht im Fernsehen, wo dann auch mit Missbrauch, mit Schmuggel und was weiß ich, dass Menschen dafür Geld bekommen, dass sie quasi aus der Armut aus rauskommen können durch ein gespendetes Organ. Also hier Dinge, die in Krimis vermarktbar sind. Aber wie ist es eigentlich im Normalfall? Wer verdient an einer Organtransplantation?
Was den Untertitel Ihrer Sendung betrifft, Geschäft oder Christenpflicht, würde ich sagen, weder noch. Dass Transplantationschirurgen nun gerade die Gruppe von Medizinern sein, die am besten verdient, das habe ich noch nicht gehört. Gut, Chirurgen verdienen, Ärzte verdienen gut, aber es gibt andere Arztgruppen, bei denen es viel offensichtlicher ist, dass ihr Geschäft wirklich auch ein einträgliches Geschäft ist. Dazu zählen die plastischen Chirurgen mit ihren Schönheitsoperationen, die nicht umsonst oft Gegenstand von Kriminalfilmen sind. Dazu zählen vor allem auch die Reproduktionsmediziner, die die künstliche Befruchtung vornehmen, die deshalb auch für die Legalisierung der Präimplantationsdiagnostik sind, weil sie dann die Erfolgsquote der künstlichen Befruchtung, die ja heute um die 20% herum liegt, ungefähr auf 30% erhöhen könnten und die Leute nicht mehr nach Belgien oder Großbritannien oder Spanien fahren lassen müssten, sondern selber verdienen würden. Aber die verdienen heute auch schon sehr gut. Ich glaube, die Reproduktionsmediziner sind die Ärztegruppe, die am besten verdient. Sowas ist mir nicht bekannt von den Transplantationschirurgen, wenngleich es auch da sicher sehr Vermögende gibt. Ein Fall ist ja mal auch ein Kriminalfall geworden, ein Essener Transplantationsmediziner, der auch den früheren Bundespräsidenten Rau behandelt hat. Der wurde verurteilt, weil er vor Transplantationen sich auch immer noch größere Beträge in bar auszahlen ließ und ist auch sonst mit den gesetzlichen Regelungen, dass man zum Beispiel nur unter Verwandten Organe spenden dürfe, nicht so genau nahm. Also von daher würde ich sagen, es ist weder ein besonders lukratives Geschäft, noch eine Christenpflicht. Man kann wohl sagen, dass manchmal, um an Organe heranzukommen, in der dritten Welt geradezu kriminelle Aktionen stattfinden, sei es, dass man ärmere Schichten überredet, doch sich durch eine Organspende eines bipolaren Organs, einer Niere zum Beispiel, ein gewisses Einkommen zu verschaffen. Aber es gibt auch Fälle in der dritten Welt, dass Banden einfach Menschen töten, um an Organe zu kommen. Also das sind dann schon ganz offenkundige Delikte, Verbrechen. Viel bekannt ist bei uns nicht, auch wenn das Faktum selbst gelegentlich zur Sprache kommt. Was die Christenpflicht betrifft, würde ich eben noch anfügen, Es gab ja eine gemeinsame Erklärung von Bischofskonferenz und Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland von 1990. Da wurde der Eindruck erweckt, die Organspende sei eine Christenpflicht. Aber davon sind die Kirchen eigentlich heute abgerückt. Vielleicht nicht so explizit, wie sie es meines Erachtens tun sollten. Damals jedenfalls ging es darum, dass bei einer Interessenabwägung zwischen den Patienten auf der Warteliste und den Sterbenden den Patienten auf der Warteliste der Vorrang eingeräumt wurde. Die Interessen des Organempfängers am Weiterleben und erst recht am Überleben, so hieß es in dieser Erklärung, sei diesen Interessen sei Vorrang einzuräumen vor dem Respekt am fortwirkenden Persönlichkeitsrecht des Toten. Also das würden die Kirchen heute nicht mehr sagen. Ich bin im Gegenteil der Meinung, die Würde des Sterbenden hat Vorrang vor den Interessen eines Patienten auf der Warteliste.
Ich möchte mal den Katechismus zitieren, der Punkt 2296. Da wird darüber geschrieben, ist ein bisschen kompliziert formuliert, aber ich zitiere es mal. Organverpflanzung ist sittlich unannehmbar, wenn der Spender oder die für ihn Verantwortlichen nicht im vollen Wissen ihre Zustimmung gegeben haben. Sie entspricht hingegen dem sittlichen Gesetz und kann sogar verdienstvoll sein, also eine edle und verdienstvolle Tat, wenn die physischen und psychischen Gefahren und Risiken, die der Spender eingeht, dem Nutzen, die beim Empfänger zu erwarten sind, entsprechen. Die Individualität oder den Tod des Menschen, den Tod eines Menschen direkt herbeizuführen, ist dann sittlich unlässig, wenn es dazu dient, den Tod anderer Menschen hinauszuzögern. Also es sind mehrere Punkte, die da angesprochen werden. Also es ist sittlich verdienstvoll, wenn man damit einem anderen Menschen hilft, weiter zu leben. Aber es ist keine Pflicht für einen Christen. Also es kann die verdienstvolle Tat sein. Das spüre ich daraus. So dieses einerseits, man sagt, es wäre ethisch, moralisch schon etwas Feines, weil eine liebevolle Tat, aber es ist keine Verpflichtung, dass man sagt, man muss das machen.
Also diese 7 Zeilen, die das Thema Organverpflanzung im Katechismus einnimmt, die werfen natürlich auch eine ganze Reihe von Fragen auf, die da nicht beantwortet sind. Also wenn ich nochmal den ersten Satz aufgreifen darf, Organverpflanzung ist sittlich unannehmbar, wenn der Spender oder die für ihn Verantwortlichen nicht im vollen Wissen ihre Zustimmung gegeben haben. Ja, was ist das volle Wissen? Das wird hier nicht gesagt. Auch im nächsten Satz zieht sich diese Unklarheit weiter. Sie entspricht hingegen dem sittlichen Gesetz und kann sogar verdienstvoll sein, wenn die physischen und psychischen Gefahren und Risiken, die der Spender eingeht, dem Nutzen, der beim Empfänger zu erwarten ist, entsprechen. Jetzt wüsste der Spender natürlich schon gerne, welche physischen und psychischen Gefahren und Risiken er eingeht. Darüber ist hier nichts gesagt. Das zeigt die ganze Unsicherheit, die mit diesem Thema verbunden ist und die mich mit Hans Jonas sagen lässt, deshalb ist eben größte Zurückhaltung zu wahren. Zu den psychischen und physischen Gefahren gehört meines Erachtens, dass eben in den Sterbeprozess eingegriffen ist. Akzeptieren wir mal, dass der Hirntod ein Punkt im Sterbeprozess ist, wo es keine Rückkehr mehr gibt. Jetzt immer vorausgesetzt, er ist zuverlässig diagnostiziert. Aber gerade da liegt auch ein Wunderpunkt. Also gehen wir von dem zuverlässig diagnostizierten Hirntod aus. Von dem gibt es dann keine Rückkehr mehr in ein normales Leben. Aber er ist halt der Tod eines wichtigen und zentralen Organs und nicht der Tod des Menschen. Also ist die Zustimmung zur Organentnahme in diesem Zeitpunkt die Zustimmung zum Eingriff in den Sterbeprozess. Und da muss sich jeder eben Rechenschaft darüber ablegen, ob er das akzeptiert. Wenn er das akzeptiert, dann kann er sich sagen, mit meinem Organ helfe ich einem Patienten in Not. Ich verschaffe dem auch nicht das ewige Leben, aber ich helfe ihm in seiner Not. Und weil Sie vorher fragten, wer verdient denn an der Organtransplantation, da kann man sicher sagen, dass es viele Menschen gibt, die durch die Transplantation eines Organs sich wie neugeboren fühlen, also wieder normal am Leben teilnehmen können, sei es, weil sie ein Herz transplantiert bekamen oder weil sie eine Niere transplantiert bekamen. Also dass es da glückliche Empfänger gibt, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Und das ist ein Akt der Nächstenliebe sein kann, einem solchen Patienten zur Gesundheit oder einer neuen Lebensphase zu verhelfen.
Das ist auf der Seite der Ärzte natürlich auch mal was Positives zu sagen für die Ärzte. Die wollen ja den Menschen auch helfen, wieder weiterleben zu können. Sie tun auch da etwas Positives. Also das ist ja, wir haben vorhin gesagt, also nur die eine Seite genannt. Ich will auch einfach die normalen Ärzte, die sich da engagieren, auch nennen, die ja versuchen, Leben zu retten, Leben zu helfen, besseres Leben zu haben und da auch eine wichtige Arbeit tun. Wichtig ist eben Grundsatzdiskussion, ab wann ist wirklich der Mensch gestorben und ab wann, wann wird in den Sterbeprozess eingegriffen, all diese ganze Thematik. Frau Kempe aus Erlangen, grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Professor, grüß Gott, Herr Duse. Zuerst wollte ich eigentlich die Sendung gar nicht hören, weil ich gedacht habe, das ist wieder pro. Aber nein, ich war so ganz überrascht und ich bin so froh und so glücklich. Vor allem wissen Sie warum, weil ich verfolge das auch schon länger und habe auch schon Sachen gehört, wo wirklich auch eine Frau ihren Sohn also hergegeben hat für Organe, aber dann hat sie ihn nicht viel wiedererkannt, so alt hat er ausgesehen. Und ich weiß auch, also das anonym dann auch von Schwestern, die dann miterleben, wie dann doch der Patient dann doch leidet und so weiter. Und ich finde, ja, muss das denn alles sein? Und ich finde, die Medizin, die macht so viel und ich finde es eigentlich so menschenunwürdig. Und ich finde, man sollte wirklich dann das Leid doch auch einmal aufopfern oder annehmen. Oder der Jesus, ich meine, es gibt ja auch so viele Wunder, auch die Gott auch macht. Und man sollte auch wirklich, wie Sie sagen, in Würde sterben und den Patienten auch begleiten. Ich habe also zwei Krebspatienten auch in Sterben begleitet und es war für mich wirklich so was Wunderbares. Und das Leben ist ja nach dem Tod erst das richtige Leben und da freue ich mich ja drauf. Und die Menschen sollten doch immer anders denken und die Politiker uns nicht mehr einflößen. Ihr sollt und ihr müsst und ich finde es so falsch. Ne? Und gerade wir sehen es ja auch mit den Kindern, was da gemacht wird. Und ich finde es auch so furchtbar. Aber leider Gottes ist es unsere Welt heutzutage so. Das ist also meine Meinung dazu. Ich rufe auf, also nicht Organ zu spenden.
Danke, Frau Kempe, für den Anruf.
Das ist eine sehr christliche Haltung, Schmerz und Leid aufzuopfern und zu wissen, dass der Tod ein Heimgang ist, dass der Eingang in das eigentliche Leben. Ich sah vor kurzem eine Todesanzeige, die ich wunderbar fand, eine sehr christliche Todesanzeige, die ich gerne für mich übernehmen würde. Da hieß es bei einem Verstorbenen, geboren, um zu sterben, irgendwann 1931, gestorben, um zu leben, jetzt irgendwann im März. Also das ist eine sehr christliche Haltung. Auf der anderen Seite würde ich nun die Transplantationschirurgie nicht pauschal verurteilen. Da wäre ich schon viel kritischer gegenüber der Reproduktionsmedizin. Aber doppelte Organe zu spenden, von Lebendspendern also, kann eine verdienstvolle, gute Sache sein. Auch da gibt es ein gewisses Risiko für den Spender, aber er lebt weiter, er wird nicht getötet und der Empfänger des Organs hat gleichsam viel vom Leben wiedergewonnen. Aber ich kann nur noch einmal unterstreichen, Leid, Schmerzen aufzuopfern, wie es Johannes Paul II. Uns vorgemacht hat, weshalb er von der ganzen Welt geschätzt wird. Das ist eine gute Sache und das sollte auch in der Verkündigung des Evangeliums eine stärkere Rolle spielen. Ja, das wäre meine Anmerkung zu dem, was die Hörerin aus Erlangen gesagt hat.
Ja, ich meine, wenn ich niere und ja, da bin ich ja auch dafür, wenn es gehen würde, wenn ich da helfen kann, ja. Aber ja. Nicht, dass ich dann Organspende mache nach dem Tod oder nicht tot, weil man ist ja nicht tot. Und das finde ich nicht richtig. Ne? Aber das andere, ja, aus Liebe, wenn ich am Partner oder irgendjemanden oder was, ja, das dann ja. Schon, aber nicht andere, ne?
Ja, ja.
Man soll ja doch leider mal annehmen, ne?
Ja.
Frau Kempe, ganz herzlichen Dank für den Anruf.
Schön, wiederhören.
Ist natürlich für die, aus Ärztesicht, der würde natürlich sagen, meine Pflicht ist es, Menschen zu helfen. Und die Medizin ist ja immer auf dem Weg zu sagen, okay, es ist eine Einstellung, das Leid anzunehmen, aber ihre Pflicht ist es ja, möglichst das Leid zu vermindern oder Menschen zu helfen. Von daher ist da natürlich auch eine sehr große Dynamik in diesem Thema drin. Und von daher ist auch verständlich, dass da auch ganz unterschiedliche Meinungen da sind. Aber von Frau Kempe jetzt mal ein klares Statement quasi gegen die Organspende.
Natürlich ist es Pflicht der Ärzte, Menschen zu helfen. Aber es gibt natürlich auch Grenzen für diese Pflicht. Eine wichtige Grenze ist eben die, dass ich nicht, um einem Patienten zu helfen, einen anderen töten darf, versteht sich von selbst, wenngleich das in der embryonalen Stammzellforschung oft nicht beachtet wird, dass ich nicht, um Therapien für bisher unheilbare Krankheiten zu finden, deshalb Embryonen töten darf, müsste sich nicht nur für einen Christen, sondern für jeden, der auf dem Boden des Grundgesetzes steht, von selbst verstehen. Und dann gibt es noch ein anderes Problem bei den Ärzten, das höre ich gelegentlich. Ich kenne hier eine ganze Reihe von Ärzten. Sie haben einen Patienten versorgt, sie konnten ihm nicht helfen, er stirbt. Das ist für die Angehörigen eine ganz entscheidende Phase, diesen Tod zu verschmerzen, den Tod zu akzeptieren. Und nun sollen die Ärzte aber mit den Angehörigen gleich darüber sprechen, ob sie zustimmen, dass dem Verstorbenen Organe entnommen werden. Und da sagen die Ärzte oft, das ist der ungeeignetste Moment, mit den Angehörigen darüber zu sprechen. Sie schaffen das nicht. Die Deutsche Stiftung Organspende fordert deshalb seit langem und die Politik auch, jedes Krankenhaus möge einen speziell ausgebildeten Mitarbeiter haben, einen Arzt in der Regel, der dann auch psychologisch geschult ist, um mit den Angehörigen zu sprechen. Das ist eine schwierige Aufgabe und eben auch ein Eingriff noch in das Sterben oder in den Sterbeprozess. Man soll nun die Angehörigen möglichst schnell rausschicken vom Verstorbenen oder sagen wir mal besser vom Hirntoten trennen, damit man an die Organe, an die Explantation gehen kann. Ja, das bereuen dann oft die Angehörigen später. Also selbst Herr Kirste, heute Präsident der Deutschen Stiftung Organspende, hat Ende der 80er Jahre einen Aufsatz mitveröffentlicht über psychologische Aspekte des Zugangs zu den Angehörigen eines Verstorbenen in einer Zeitschrift Clinical Transplantation 1988 erschienen, wo er feststellt, Monate oder Jahre später stellen die Angehörigen den Nutzen der Transplantation oft in Frage. Und deshalb sei es nun die Aufgabe der Mediziner, denn er lässt deshalb nicht ab von der Transplantationschirurgie, sei die Aufgabe, den Angehörigen den Hirntod als absolut endgültig und gesetzlich zu beschreiben. Das stellt er in diesem Aufsatz fest. Ja, gut, heute sind wir, sagte ich schon, eben davon ein bisschen abgekommen, den Hirntod pauschal mit dem Tod des Menschen zu identifizieren.
Mhm. Und es besteht ja auch die Möglichkeit, sogar wenn ein Hirntoter oder wenn ein Mensch eingewilligt hat, seine Organe zu spenden und die Angehörigen sind dann da und sagen, nein, wir wollen das nicht, dann haben die Angehörigen da ein deutliches Mitspracherecht und können da Einspruch erheben.
Das ist mir jetzt...
Das ist Ihnen neu? Okay, das hat mir diese Tage noch jemand gesagt. Vielleicht müssen wir das auch nochmal prüfen, ob
also
dem so ist.
Also da würde ich sagen, aus rechtsstaatlichen Gründen, wenn der Verstorbene ein Organspenderausweis hat, wo er selbst die Zustimmung zur Organspende gab, dann hätte das Vorrang vor den Wünschen und Meinungsäußerungen der Angehörigen. Okay. Die können das dann nicht rückgängig machen. Mhm. Eine andere Frage ist, ob sich die Ärzte darüber hinwegsetzen, wenn Angehörige das partout nicht wollen. Ja, also da kenne ich jetzt keine Fälle.
Okay, dann müssen wir das nochmal genau recherchieren. Heute ist unser Thema bei Lebenshilfe das Thema Organspendegeschäft oder Christenpflicht. Herr Trockel, grüß Gott.
Grüß Gott. Allen möchte ich Gottes Segen wünschen, gerade bei diesem Thema, wo viele unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen. Ich bin mal auf den Begriff Scheintod gestoßen. Ich bin auch mit diesem Thema nicht so vertraut, dass ich mir nicht die Frage gestatte, gehört das Wort Scheintod auch mit in diesen Themenbereich? Gibt es den Scheintod? Gibt es den noch? Das wäre meine Frage. Ich grüße Sie.
Vielen Dank für den Anruf.
Gerne.
Professor Spieker.
Also das überfordert auch mich. Scheintod heißt, dass jemand den Eindruck macht, er sei tot. Das muss ein Arzt feststellen können. Bei Todesfeststellungen wissen wir wohl, dass Ärzte manchmal auch Fehler machen können oder fahrlässig sind. Aber ob man nun einen Scheintoten schon als Hirntod bezeichnen kann, ja, da müssten halt dann auch maschinelle Verfahren zur Anwendung kommen. Also ich habe in den letzten Jahren eigentlich das Problem des Scheintodes nie mehr gehört. Das ist, ich will es jetzt nicht auf Märchen abschieben, auf Schneewittchen oder ähnliche Vorkommnisse. Also da müsste man schon einen Mediziner befragen, ob er vertraut ist mit diesem Problem. Tut mir leid, dass ich da keine befriedigende Antwort geben kann.
Ist auch nochmal ein anderes Thema, aber es ist dem Hörer eben dem Moment bewusst geworden. Ja, liebe Natur, wir sind mittendrin in diesem Thema Organspende, Geschäft oder Christenpflicht. Also die Hauptproblematik, die wir festgestellt haben, ist, wann ist eigentlich der Mensch tot? Das ist ein grundsätzliches Thema. Und aber auch das Thema, ja, ist es jetzt ein Akt der Nächstenliebe? Ja, schon, aber es ist keine Christenpflicht, so hören wir das jetzt raus. Und vor allem sagt auch Papst Benedikt der 16. Ein Körperteile sollten wirklich nur erst entnommen werden, wenn der Mensch wirklich tot ist, aber also aus einem Leichnam. Wenn jetzt aber der Mensch am Leben erhalten wird, Herr Professor Spieker, dann ist er ja noch nicht tot. Wie kann man sich das vorstellen? Geht das überhaupt zusammen?
Ja, das ist wirklich eine Schwierigkeit. Ich kann nur noch einmal sagen, es gibt keine Definition des Todes. Robert Spähmann sagte, man kann den Tod nicht definieren, weil wir Sein und Nichtsein nicht definieren können. Das ist nicht denkbar, das Nichtsein zu definieren. Und deshalb ist das ein Problem, mit dem wirklich jeder selber ins Reine kommen muss. Ich kann dann nur noch einmal sagen, wenn ich einverstanden bin, dass mein Sterben nur noch aufgehalten wird, mein Sterben verlängert wird durch die Beatmungsmaschine, dann kann ich erklären, ich bin einverstanden, sie abzustellen, ein Organ zu spenden, um jemandem zu helfen. Das wäre der Akt der Nächstenliebe in vollem Bewusstsein, um die psychischen und physischen Gefahren und Risiken, wie es im Katechismus heißt. Wenn ich aber eben da ganz unsicher bin, dann unterlasse ich eben meine Einverständniserklärung. Das schließt nicht aus, dass dennoch dann eine Beatmung beendet wird. Eine Beatmung zu beenden ist sittlich legitim, wenn sie mit der Intention verbunden ist, den Sterbeprozess nicht länger zu verlängern. Wenn sie natürlich mit der Intention verbunden wäre, den Tod herbeizuführen, dann wäre sie illegitim. Also ich hoffe jetzt mit diesen Differenzierungen nicht Hörer verwirrt zu haben.
Ja, man muss natürlich immer versuchen, das auch von allen Aspekten her zu betrachten. Aber ich denke, der wesentliche Punkt, um den es Ihnen geht, kommt deutlich heraus. Frau Reiter, grüß Gott.
Ja, guten Tag. Ich möchte direkt an das anknüpfen, was Sie, Herr Dr. Spieker, gesagt haben, dass Beatmungsgeräte auch sie sollen lebensverlängernd eingesetzt werden und werden ist, aber sie können auch zum Tod führen. Und der Einsatz, also mir war bei der Begleitung eines Kranken in der Intensivstation eigentlich eine große Frage, warum das Beatmungsgerät dreimal eingesetzt wurde innerhalb von mehreren Wochen. Ja, ich konnte mir das nicht erklären, warum der arme Mann immer nach am Eingriff zum Beispiel an ein Beatmungsgerät kommt, also wo er selber atmen konnte, und warum das Beatmungsgerät so ein wichtiges Gerät, zum Beispiel in der Intensivstation, wo es um Leben und Tod geht. Ja, das ist eine Frage, die ich heute noch habe. Und als ich diesen selben Menschen auch am Beatmungsgerät tot dann vorfinden musste vor einem Jahr, da seitdem stellen sich mir eigentlich immer mehr, noch mehr Fragen. Und da bin ich schon sehr in der Fragestellung.
Sagten Sie, er hätte selber atmen können?
Ja, er hat immer selber atmen können. Man hat das Beatmungsgerät also eingesetzt. Und jetzt im Zusammenhang, ich kann es nur erklären, irgendwo im Zusammenhang mit der Organspende, warum das also zum Beispiel hier in Augsburg so oft eingesetzt wird. Und das nimmt man eigentlich eine unheimliches Fragezeichen. Menschen, die selber atmen können, warum sie ans Beatmungsgerät müssen. Und das ist mir eigentlich heute nach wie vor. Und das tatsächlich, der Mensch wollte nicht mehr in die Intensivstation, eben weil er an das Gerät nicht mehr wollte. Und genau an diesem Gerät, das in der Patientenverfügung aus, er wollte nicht da rein. Und das war auch in der Patientenverfügung gestanden. Und genau in dieser Abteilung am Beatmungsgerät musste ich ihn tot dann leider erkaltet.
Haben Sie denn die Ärzte mal gefragt, warum Sie das Beatmungsgerät einsetzen, wenn der Patient selber atmen kann?
Das war mir eigentlich, ja, da wird mit Lungenentzündung argumentiert und man kriegt keine eindeutigen Auskünfte, weil auch immer andere Ärzte da sind. Da ist ein häufigster Ärztewechsel in der Intensivstation und man bekommt eigentlich keine klaren Auskünfte, beziehungsweise ein Jahr zuvor, vor dem Tod, also beim Tod des Mannes, habe ich vom Arzt eine unterschiedliche Todesursache, andere gehört, wie jetzt vor 3 Monaten. Mhm. Also es werden sehr unterschiedliche Dinge einem gesagt und was dann steht, ist wieder unterschiedlich zu dem, was gesagt wird. Also es ist insgesamt unbefriedigend beziehungsweise ziemlich schockierend.
Ja, da müsste man natürlich jetzt den diensthabenden Arzt fragen, warum er das Beatmungsgerät einsetzt, ob er die Beatmung des Patienten oder die eigene Atmung als unzureichend empfindet und das nur als Unterstützung der eigenen Atmung betrachtet. Das würde ich sagen, wäre ein legitimer Grund. Aber wenn die eigene Atmung ausreichen würde, dann erregt die Einsetzung eines Beatmungsgerät ist natürlich schon einen gewissen Verdacht.
Sie haben ja das jetzt in der letzten Stunde ausgeführt, was wie das da mit Organen, dass eben solche Dinge auch dann, wenn nicht widersprochen wird, eben gemacht werden können. Ja. Und jetzt liegt bei mir natürlich diese Sache natürlich auch jetzt nahe. Weil sie vielleicht immer damit rechnen, dass jemand stirbt und dann. So kann ich mir es nur erklären. Ich muss das selber erklären. Ich kriege ja widersprüchliche Auskünfte.
Also es ist nicht der erste Fall, dass ich so einen Bericht bekomme. Mir berichtete auch mal eine ehemalige Krankenschwester, dass sie sterbende Patienten mehrfach zur Augenabteilung der Klinik hätte bringen müssen und sich gefragt hätte, warum sie mit sterbenden Patienten nun zur Augenabteilung solle. Sie äußerte den Verdacht, dass da halt nur schon eine Hornhauttransplantation vorbereitet werden sollte. Aber gut, da kann ich mich nicht dazu äußern, weil ich ja die Fälle jetzt nur von der Berichterstattung einer Seite kenne, und da müsste man dann noch die andere Seite sich anhören.
Also es ist hier jedenfalls sehr eigenartig. Ja, sehr eigenartig. Ja.
Aber unterlassen Sie es nicht, trotzdem Sterbende zu begleiten.
Gut, danke sehr. Vielen Dank, Herr Dr. Speaker.
Bitte. Frau Reiter, vielen Dank für Ihren Anruf. Bitte. Alles Gute für Sie.
Danke,
alles Gute.
Bitte. Danke.
Ja. So, das ist, wenn man dann reinschaut in die eigentlichen Geschichten der Menschen, die dann von den betroffen sind, das sind keine leichten Entscheidungen, das sind Prozesse, in die die Ärzte mit hineingenommen sind, ein Mensch persönlich, die Angehörigen, da steckt viel Leid mit drin. Und insofern hoffe ich auch, dass wir mit dieser Sendung wirklich Lebenshilfe begleiten, dass eben Sie, liebe Hörner und Hörer zu Hause, auch ja merken, auch dass Sie sich Ihre eigene Meinung bilden können. Denn einen ganz klaren Weg gibt's hier nicht. Es ist diese Grauzone, die Professor Spieker angesprochen hat, was den Hirntod angeht, wie man das betrachten soll. Es ist dieses Thema, ja, einerseits man wird gefragt, tu einen Akt der Nächstenliebe, aber es ist keine Pflicht. Also Sie sind da selber auch mit hineingenommen, liebe Hörer und Hörer, in dieses Thema auch dann dort auch Ihre eigene Meinung zu bilden. Einen Hörerin nehmen wir noch rein. Grüß Gott, hier bei der Lebenshilfe.
Walter, grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Walter.
Ich wollte sagen, da hat gerade eine ältere Frau angerufen und ich habe den Eindruck, dass die was verwechselt hat. Ich denke, das möchte ich gerne klarstellen, was Beatmung betrifft. Man versteht eine Beatmungsmaschine, das heißt eine Herz-Lungen-Maschine, und sie sprach von Lungenentzündung. Da wird den Leuten zur Erleichterung der Atmung Sauerstoff zugeführt. Das heißt eigentlich, was jeder nach einer Operation bekommt, was jeder, der in ein Krankenhaus kommt, bei einer Lungenentzündung bekommt, damit der Körper sich schneller erholt, damit die Organe besser versorgt werden, das Hirn besser und eben der Patient weniger husten muss, die Entzündung sich schneller zurückbildet. Und was die Sache betrifft, was jetzt der aktuelle Thema, die Transplantation, finde ich, ist eine sehr gute Sache. Im Grunde genommen spricht nur eines dagegen. Man weiß, die Leute sind ja normalerweise am Monitor und da kann man sehen, ob ein Gehirn nichts mehr tut, also ob Nulllinie ist. Mhm. Und wenn ein Gehirn nicht mehr arbeitet, kann auch ein Herz nicht mehr schlagen oder eine Niere nicht mehr arbeiten. Und da ist Stillstand. Aber was mir zu denken gibt, ist eben, es gibt einige Fälle, wo Leute wieder aufgewacht sind. Und das ist der Knackpunkt bei der Sache. Das heißt, die danach erzählt haben, was sie erlebt haben. Und von daher weiß man nicht so genau, ob die Seele doch noch etwas länger bleibt. Das ist meine Meinung.
Ja, vielen Dank für Ihren Anruf. Ich hoffe, dass es sehr gut verständlich war, weil Sie hatten noch das Radio im Hintergrund an. Da gab es einen Echo-Effekt, aber ich hoffe, dass es trotzdem verständlich war. Herr Professor Spieker, vielleicht auch als Abschluss der Sendung nochmal. Es gibt ja auch die Situation, dass noch im Mutterleib auch eines hirntoten Menschen noch ein Kind heranwachsen kann. Also das ist ja auch etwas, wo man auch noch ins Thema reinkommt. Also
ja. In der Tat, der für Hirntod erklärte, hat noch viele Körperfunktionen und die drastischste, die jedermann und jeder Frau zeigt, dass es sich nicht um eine Leiche handelt, ist die Fortsetzung einer Schwangerschaft bis zur Geburt eines lebenden Kindes. Da gibt es eine ganze Reihe von Fällen, die das demonstrieren. Ich fand den Anruf jetzt auch sehr nützlich. Also das wäre praktisch eine maschinelle Unterstützung eigener Körperfunktionen, die in diesem zuvor geschilderten Fall vonstatten ging, also etwas nicht nur völlig Legitimes, sondern gleichsam ärztlich Gebotenes und insofern Unproblematisches, dass die eigene Atmung maschinell unterstützt wurde durch die Zufuhr von Sauerstoff. Also lassen Sie mich abschließend vielleicht noch etwas anderes sagen. Das Thema Organtransplantation und Hirntod fordert uns natürlich heraus, uns auch über das eigene Sterben und den Tod Gedanken zu machen und die Kunst des Sterbens neu zu lernen. Das Leben ist eigentlich eine permanente Phase, sich auf das Sterben vorzubereiten. Eine Hörerin wies auf das Gegrüßet seist du Maria hin, indem wir auch immer beten, bitte für uns jetzt und in der Stunde unseres Todes. Das sollte einem auch immer das eigene Sterben zu Bewusstsein bringen. Und Josef Pieper hat einmal gesagt, Sterben ist die Hingabe der eigenen Existenz an Gott, ein Übergang, eine neue Geburt. Ja, und das sich vor Augen zu halten, nicht nur an Allerheiligen und aller Seelen oder an irgendwelchen Trauergottesdiensten für Verstorbene, sondern sich immer vor Augen zu halten. Gerade jetzt auch in der Osterzeit, das ist eine gute, schöne und christliche Angelegenheit.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Spieker. Wir sind am Ende unserer Sendezeit. Die Hörerin hat noch gerade am Telefon noch nachgereicht, dass sie sagt, aber da können wir jetzt nicht mehr drauf eingehen aus zeitlichen Gründen, aber ich will es der Vollständigkeit halber sagen, dass natürlich ein Kind im Mutterleib nur dann heranwachsen kann, wenn die Mutter weiter am Leben erhalten wird, sonst könnte das Kind auch nicht heranwachsen. Mhm. Und das, aber okay, lassen wir das mal so im Raum stehen. Ich denke, wir haben einiges aufgeworfen an Fragen. Ziel war diese Sendung, dass man mehr über das Thema weiß, dass man sich eine eigene Meinung bilden kann. Und ich hoffe, dass das gelungen ist. Vielen Dank, Professor Manfred Spieker.
Ja, ich danke, wünsche alles Gute, Herr Klose.
Danke sehr. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Dabeisein, Ihr Zuhören oder auch die Anrufe, die sehr hilfreich waren. Programmhinweise, auch Hörerservice-Nummer oder die Nummer vom CD-Dienst, nehmen Sie bitte den Programmheft. Und falls Sie sich eine CD bestellen wollen oder mehr Informationen haben wollen über diese Sendung, dazu dann gerne im Programmheft oder auf www.horeb.org mehr Informationen dazu. Ich hoffe, dass diese Sendung für Sie gewinnbringend war, Lebenshilfe bringend, dass Sie auch dort eine Vertiefung erfahren haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Bodo Klose und ich verabschiede mich aus dem Studio in Ravensburg.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.